So, gut. Könnt ihr mich hören? Ja, ich hoffe es. Gut. Es ist schön, euch zu sehen. Vom PC oder vom iPad oder Handy. Unsere Familie in Weil, auch die Geschwister aus Rheinach und andere aus dem Stuttgarter Raum, aus dem Baden-Württemberg zugeschaltet. Es ist wirklich schön, euch allen zu sehen. Heute ist Palmsonntag und an diesem Tag im Kirchenjahr wird des Einzugs Jesu Christi in Jerusalem gedacht. Und wir sind im Markus Evangelium drin. Markus 1, Vers 1, da steht, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes. Und so haben wir im Markus Evangelium die gute Nachricht von Jesus Christus. Wir haben einen Bericht von Markus über das Leben und den Tod und Auferstehung von Jesus Christus, dem Messias, dem Sohn Gottes. Und in unserer Predigtreihe, da sind wir am Anfang vom Kapitel 15 angekommen. Aber damals, als wir zu Kapitel 11 dran gekommen sind, habe ich es nur angerissen. Und ich habe Kapitel 11 dann für diesen Sonntag im Terminkalender geschrieben und mich schon bei Klaus gemeldet, dass ich in dem Sonntag predigen möchte. Warum tat ich das? Weil Kapitel 11, Palmsonntag, der Einzug in Jerusalem ist ein Höhepunkt des Buches Markus und auch ein Höhepunkt von der guten Nachricht von Jesus Christus. Und wir haben gesagt, dass wir Markus Evangelium in drei aufteilen können. Die ersten 8 Kapitel befindet sich Jesus in Galiläa. Kapitel 8 bis 10 ist da auf dem Weg. Ja?
Wir sehen, wie beim Boxen vorhin, auch nur das PowerPoint-Fenster, nicht die Präsentation gerade.
Gary, du musst erstmal die PowerPoint-Präsentation starten und danach den Bildschirm freigeben.
Danke. Besser?
Ja, das ist gut. Danke.
Gut. Also Markus kann man in 3 aufteilen. Und dann im letzten Teil befindet sich Jesus in Jerusalem. Das ist Kapitel 11 bis am Ende des Buches, Kapitel 16. Da ist Jesus in Jerusalem. Also das bedeutet dann am Anfang von Kapitel 11 haben wir den Einzug in Jerusalem. Und das ist der Beginn dann der Passionswoche, der Karwoche. Wir befinden uns im jüdischen Monat Nissan und der Einzug ist am 10. Tag. Dann Kapitel 14 hat man das letzte Abendmahl, die Verleugnung und Festnahme Jesu. Kapitel 15, Verurteilung, Kreuzigung, Tod und Begräbnis. Kapitel 16, dann die Auferstehung Jesu. Also wenn wir sehen, dass Jesus am 10. Tag im Nissan im Monat Nissan in Jerusalem eingezogen sind, dann war das höchstwahrscheinlich ein Montag. Also tut mir leid, der Palmsonntag ist eigentlich ein Palmmontag. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt ein wichtiges Ereignis für uns. Der Einzug in Jerusalem ist wichtig. Das sehen wir da auch daran, dass es in allen 4 Evangelien berichtet wird. Matthäus 21, Markus 11, Lukas 19, und Johannes 12. Und wenn ihr da eine Bibel habt, schaut ihr in eure Bibeln. Der Überschrift über Kapitel 11, Vers 1 ist wahrscheinlich der Einzug in Jerusalem oder sowas ähnliches. Der triumphale Einzug haben einige Übersetzungen. Und interessant ist, John MacArthur sagte, das ist wirklich kein passender Titel, um zu erfassen, was hier wirklich los ist. Weil das, was wir hier haben, ist nichts Offizielles. Er sagt, ein besserer Titel wäre die falsche Krönung des wahren Königs. Die falsche Krönung des wahren Königs. Also nicht, dass wir es missverstehen. Ohne Frage ist Christus der Messias. Er ist der verheißene König, der Sohn Davids, der das Recht hat zu regieren. Er ist der Menschensohn, der Sohn Gottes. Und am Karfreitag werden zehntausende Lämmer geschlachtet und geopfert, aber kein einziges davon wird nur eine kleine winzige Sünde wegnehmen können. Aber bei diesem Passafest wird ein Lamm geopfert, Gottes Lamm. Und dieses Lamm wird die Sünden wegnehmen von allen, die in der Weltgeschichte geglaubt haben und allen glauben werden. Denn auch unser Passalamm ist geopfert. Das ist Christus. 1. Korinther 5, Vers 7. Jesus ist der wahre König. Aber dies ist eine falsche Krönung. Denn er kam nicht, um sie von den Römern zu befreien oder als König in einem irdischen, sichtbaren Reich zu herrschen. Also die haben eine ganz andere Vorstellung jetzt, was Jesus ab diesem Zeitpunkt machen wird. Und das können wir dann lesen in Markus 11. Lesen wir zusammen. Markus 11, Vers 1. Ich lese aus der NGÜ. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seine Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Und solltet euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet: Der Herr braucht das Tier. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen: Was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich drauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den 12 nach Bethanien zurück. Ich möchte beten. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst jetzt beim Betrachten deines Wortes, dass wir gedanklich auch mitfolgen können, dass wir dein Wort verstehen, dass wir es nachvollziehen und auch die Konsequenzen, die es für uns und für unser Leben hat. Ich bitte, dass du mir auch hilfst, auch in dieser Situation, die nicht gewöhnlich ist. Aber trotzdem, Herr, wollen wir dein Wort richtig auslegen und bitten um dein Segen dafür. Amen. Ja, wir merken am Ende von diesem Abschnitt, das Ende ist recht abrupt. Warum? Weil es keine richtige Krönung war. Er geht einfach danach in den Tempel und dann geht er nach Hause zurück. Krönungen. Also es ist schon jetzt lange Zeit her, seit Elisabeth II. Gekrönt wurde. Wenn man die Bilder anschaut von damals, was das für eine Zeremonie war. Also Krönungen sind nicht bescheiden, die sind nicht unerwartet, sind nicht ungeplant, sind nicht inoffiziell, die sind nicht spontan oder oberflächlich oder vorübergehend. Aber diese Krönung war all das. Wann war dann die wahre Krönung für Jesus? Die wahre Krönung von Jesus lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 6. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Da sehen wir, diese Erwartungen sind noch vorhanden. Er sprach aber zu ihnen, Vers 7, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Und was ist danach passiert? Das lesen wir in Hebräer 1, ab Vers 3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er erhebt hat, höher ist als ihr Name. Und dann im Philipper 2, Vers 8, wir lesen, dass er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle deren Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Er regiert zur rechten Hand Gottes. Und in Offenbarung Kapitel 19 und 20, das werde ich jetzt nicht lesen, aber der Herr, lesen wir dort, wird eines Tages wiederkommen und wird auf dieser Erde, auf der neuen Erde regieren. Aber hier zurück in Markus 11, sein Einzug in Jerusalem, wir haben gesagt, das ist keine richtige Krönung. Später, als er gekreuzigt wurde, wieder auferstanden, gen Himmel gefahren ist, dann wurde er zur Rechten des Vaters gesetzt. Und dort, weil er vollbracht hat die Reinigung von den Sünden, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und dort ist er und dort regiert er heute. Und eines Tages werden alle Knie sich vor ihn beugen. Was ist der Kontext hier von Kapitel 11? Also Kapitel 10, da lesen wir zum dritten Mal, dass Jesus angekündigt hat, dass er leiden und sterben muss und dass er wieder auferstehen wird. Wer eine Bibel hat, kann das nachlesen in Markus 10, Vers 32. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Jesus ging voran. Unruhe hatte die Jünger ergriffen und auch die anderen, die mitgingen, hatten Angst. Er nahm die 12 noch einmal beiseite und kündigte ihnen an, was mit ihnen geschehen werde. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, sagte er. Also er kündigt jetzt an, das, was wir jetzt gerade gelesen haben, am Anfang von Kapitel 11. Und er sagt ihnen, was dort geschehen wird. Also wenn ich jetzt in Jerusalem hineingehe, dann fängt was an. Da werdet ihr einen Domino-Effekt sehen. Da wird das geschehen, was ich euch jetzt vorausgesagt habe. Vers 33, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, sagte er. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priestern und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Wir erinnern uns daran, dass Jesus in dieser Welt gekommen ist. Warum er in dieser Welt gekommen ist? Er war Gottes Rettungsmission für sein Volk. er ist nicht gekommen, um zu herrschen, in dem Sinne von, um die, das Volk Israel von den Römern zu befreien, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Und der Hauptgrund haben wir gerade am Ende vom Kapitel 10. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Kapitel 11 bis 16 im Markus Evangelium ist ein Bericht über die letzte Woche des Lebens Jesu auf Erden. Also ein Drittel seines Evangeliums wird dieser einer Woche gewidmet. Und weil wir jetzt durch das Markus-Evangelium gehen, ist es wichtig, dass wir erkennen, dass im Kapitel 11 der Einzug in Jerusalem ein Höhepunkt des Buches ist. Ab Kapitel 11, Vers 1, die Würfel sind gefallen. Es ist der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Ab jetzt sehen wir einen Dominoeffekt. Manche sagen, dass das Markus-Evangelium, das liest sich, als wenn die ersten 10 Kapitel nur der Einleitung ist und der Hauptteil ist eigentlich die Passionsgeschichte ab Kapitel 11. Ja, Markus hat eine lange Einführung, das habe ich auch gehabt. Ich komme zu meinem ersten Punkt, aber die anderen sind kürzer. Punkt 1, betet den an, der alles unter Kontrolle hat. Wir lesen in Vers 1, als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus 2 seine Jünger voraus. Ja, es ist das Passafest. Tausende Pilger sind nach Jerusalem zusammengekommen aus aller Welt. Kaum denkbar in unserer Zeit des Versammlungsverbotes, aber so war es damals. Und Jesus kam nach Bethanien. Das war der Heimatort von Maria, Martha und Lazarus. Lazarus, den er von dem Toten auferweckt hat. Und dort wird Jesus sich die nächsten Tagen aufhalten. Wir haben gelesen im Vers 11, dass er, nachdem er im Tempel war, mit den 12 ist er nach Bethanien wieder zurückgekehrt. Wir lesen hier auch von Bethanien am Ölberg. Am Ölberg weinte Jesus über den Ungehorsam und die Blindheit Jerusalems in Lukas 19. Die Jünger sahen Jesu Himmelfahrt von diesem Berg und Jesus wird dort wiederkommen, wie wir das in Zacharia 14 lesen. Wir lesen hier auch in Vers 1, dass Jesus 2 Jünger vorausgesandt hat. Die Jünger werden hier nicht genannt. Aber stellt sich die Frage, wie hat Jesus gewusst, dass der Esel da ist und dass die Leute ihn mit dem Tier ziehen lassen würden? Er sagt in Vers 2, er gab ihnen folgende Anweisung, geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist, bindet es los und bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet, der Herr braucht es, das Tier. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Also wie hat Jesus gewusst, dass der Esel da ist und dass die Leute ihn mit dem Tier ziehen lassen würden? Ganz einfach, weil Jesus Gott ist. Weil er Gott ist, dann weiß er alles. Wir sagen, er ist allwissend. Er hat schon gezeigt im Markus-Evangelium, was er für Autorität und für Allmacht hat. Er hat Macht über Krankheiten, über die unsichtbare Welt. Er hat Macht in die Leere. Er hat Macht, Sünde zu vergeben. Er hat Macht über Naturgewalten. Alles hat er gemacht und alles gehört ihm. Und so hat er auch Autorität, das Tier, sagen wir mal, auszuleihen. Und er hat auch die Macht, solche kleine Einzelheiten bezüglich seinen Einzug in Jerusalem zu arrangieren. Ja, die Aufforderung hier ist, betet den an, der alles unter Kontrolle hat. Und wir haben uns heute versammelt, auch um Jesus anzubeten. Wir beten Jesus an, weil er in dieser Corona-Krise, in dieser Wirtschaftskrise, in dieser Gesundheitskrise, In dieser Zeit, wo Menschen sich um ihren Arbeitsplatz, um ihre Existenz Sorgen machen, in Zeiten, wo Familien und Ehen unter enormen Stress stehen, wo Menschen zweifeln, sich zunehmend einsam oder nutzlos fühlen, da können wir Jesus anbeten, denn er ist König. Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Römer 8, 34. Ab Vers 2 lesen wir von einem Esel, ein Esel, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Ja, was hat das für eine Bedeutung? Wer sich im Alten Testament auskennt, im 1. Samuel 6, Vers 7, ist die Rede von der Bundeslade. Die Bundeslade repräsentiert auch die Gegenwart Gottes. Und um diese Bundeslade zu transportieren, erforderte diese Bundeslade einen ungejochten Träger. Also 1. Samuel 6, Vers 7, so macht nun einen neuen Wagen und nehmt zwei säugende Kühe, auf die noch kein Joch gekommen ist. Spannt sie an den Wagen und lasst ihre Kälber daheim bleiben. Jesus Christus, können sagen, der wahre Bundeslader, der Gottmensch, der braucht ein ungerittenes Tier, um den Heiligen nach Jerusalem zu bringen. Der Esel war ein königliches Tier, zum Beispiel als Salomon zum König gekrönt wurde. Da lesen wir, und setzte Salomo auf das Maultier des Königs Davids und führte ihn zum Gion. Und der Priester Zadok nahm das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo, und sie bliesen die Posaunen, und das Volk rief: Es lebe der König Salomo. Also er wurde auf das Maultier des Königs Davids gesetzt. Und wenn wir auch an den Esel denken, dann denken wir auch an dem Geburt Jesu. Seine Mutter kommt auf einem Esel nach Bethlehem. Und nun reitet er Jesus in Jerusalem auf einem Esel ein. Also ein Füllen, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Ja, in Vers 3 ist auch die Rede von der Herr braucht es. Ja, was hätten die Männer verstanden mit dieser Aussage, der Herr? Das Wort im Griechischen ist Kyros. Es kann bedeuten einfach, ja, Mr. sowieso oder Sir oder der Lehrer oder der Meister. Also es ist nicht unbedingt der Christus, der hier verstanden wurde, aber der Herr braucht das Tier und er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Und ja, durch Gottes Macht hat diese Menschen das auch zugelassen und haben das Tier ziehen lassen. Jesus braucht das Tier und Jesus bekommt es, so wie er es gesagt hat, weil Jesus alles unter Kontrolle hat. Zweitens, wir beten den an, der sich dem Wort Gottes, unterwirft. Markus 11, die Verse 4 bis 7. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen: Was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie antwortete so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich drauf. Bisschen Überschneidung, aber eine andere Betonung hier. Betet den an, der sich dem Wort Gottes unterwirft. Alles geschah, wie Jesus es vorausgesagt hat. Sie brachten den Esel zu Jesus. Sie legten ihre Mäntel über das Tier, damit er draufsitzen konnte. Wenn wir Markus Evangelium lesen, bis jetzt haben wir Jesus beobachtet, er war immer zu Fuß unterwegs, außer wenn er im Boot war. das einzigste Mal, dass für uns aufgeschrieben wird, dass er auf einem Tier reitet. Warum braucht er jetzt auf einmal einen Esel, wenn er bis jetzt immer zu Fuß unterwegs war? Das tat er, um die Prophezeiung zu erfüllen. Bogdan hat es schon im Vorprogramm gelesen, aus Zacharia 9, Vers 9. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Das tat er, um die Prophezeiung zu erfüllen und um das Herz der Menschen wieder zum Wort Gottes hinzuwenden. Er unterwirft sich dem Wort Gottes und dem Plan Gottes. Vom Anfang bis Ende lebte unser Herr in völliger Unterwerfung dem Wort Gottes. Ob sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung, die waren die Entfaltung des Planes der Erlösung. Und wohl könnte er sagen, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind's, die von mir zeugen. Johannes 5, 31. Ja, die Schriften zeugen von Jesus. Er ist die Erfüllung der Schrift. Und wir beten ihn an, der sich dem Wort Gottes unterwirft. Drittens, wir beten den an, der Demut verkörpert. Markus 11, 7 und 8. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele bereiteten ihre Mäntel auf den Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Also in Vers 7 lesen wir, Jesus setzte sich drauf auf dem Esel. William MacDonald in seinem Kommentar bemerkt, obwohl das Fohlen bisher noch nicht eingeritten war, bäumte es sich nicht auf, als es seinen Schöpfer nach Jerusalem tragen sollte. Kann es sein, dass der Esel seinen Schöpfer, seinen Meister erkannt hat? Als Gott hat er sich erniedrigt, um zu uns zu kommen. Philipper 2 lesen wir, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er riet auf einem Füllen. Ist fast zu schmunzeln, oder? Aber voller Bedeutung im Blick auf die Erlösung. Gottes Lamm wird nicht gegen seinen Willen zum Schlachtort gebracht. Jesus reitet freiwillig und demütig in der Stadt hinein, wo er doch weiß, dass er dort umgebracht wird. Das hat er im vorigen Kapitel auch den Jüngern gesagt. Vers 8. Welche Antwort hat das Volk? Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Was hier abgeht, das ist eine Feier, um den König willkommen zu heißen, um zu zeigen, dass ja, sie legen ihre Elemente auf dem Boden und er soll rüber reiten. Das war ein Symbol. Jesus, wir unterordnen uns dich. Ja, wir legen uns unter dir. Und wir zeigen und erkennen deine Herrschaft an. Und nun tut er das, was er bis jetzt immer verboten hat. Es war das einzigste Mal, dass unser Herr eine öffentliche Demonstration zu seiner Ehre abhielt. Dass er einen Esel reitet, das ist eine Deklaration, dass er König ist. Auch, dass er die Erfüllung der Schrift ist. Er ist Davids größerer Sohn. Davids größerer Sohn ist nun hier. Die Zeit war gekommen, sich dem jüdischen Volk offen als der lang ersehnte messianische König zu zeigen. Jetzt sagt er nicht mehr, behaltet das für euch, sagt es keinem weiter. Jetzt deklariert er das öffentlich. Er ist der König. Er ist der Messias. Und er wusste auch, was das für Konsequenzen hat. Er wusste, dass die jüdischen Leiter das als Provokation auffassen. Er weiß, was das bei den jüdischen Leitern auslösen wird. Das wird etwas auslösen, das wird in seinem Tod enden, in seiner Kreuzigung. Und wie bei seiner Menschwerdung kam er zu uns damals als Kind in einem Stall. In Jerusalem kommt er nicht in Pomp, sondern in Sanftmut und Niedrigkeit. Ja, wir beten den an, der Demut verkörpert. Und viertens, letztens, wir beten den an, der allein retten kann. Vers 9. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Für einen Augenblick wurde er als König anerkannt. Gepriesen sei Gott. Hosianna ist der hebräische Begriff hier. Das heißt übersetzt: Herr, hilf uns. Wir sind jetzt in der Zeit vom Passafest. Das Passa feierte die hebräische Befreiung aus Ägypten. Und jetzt erwartet diese Nation Israel eine messianische Befreiung von Rom. Das sagen sie: Hosianna, Herr, hilf uns, befreie uns. Gepriesen sei er, der im Namen des Herrn kommt. Das ist ein Zitat aus Psalm 118. Es ist ein königliches Gebet. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Also das Reich David, diese königliche Linie, die bis nach Jesus kommt. Das ist ein Segensgebet für das kommende messianische Königreich. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Jesus, er ist ihr König. Aber er ist nicht hier, um Israel von der Fremdherrschaft zu befreien. Nein, er ist hier, um sein Volk von seiner Sünde zu befreien. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Ihre Erwartung ist, er kommt, um sie von der Fremdherrschaft zu befreien. Aber eigentlich kommt er, um sein Volk von seiner Sünde zu befreien. Sie wollen und erwarten einen Retter nur für die Juden. Aber er ist der Retter für die ganze Welt, für alle, die an seinen Namen glauben werden. Ich möchte uns einen Vergleich hier zeigen zwischen das erste Kommen Jesu und das zweite Kommen Jesu. Er kam, um zu sterben. Beim zweiten Kommen Jesu wird er kommen, um zu regieren. Beim ersten Kommen kam er, um auf einem kleinen Esel. Beim zweiten Kommen wird er auf einem Pferd kommen. Er kam als ein demütiger Diener. Er wird als erhabener König kommen. Er kam in Schwachheit. Er wird in Kraft kommen. Er kam, um zu retten. Er wird kommen, um zu richten. Er kam aus Liebe. Er wird in Zorn kommen. Er kam mit verschleierter Gottheit. Er wird als offenbarte Gottheit kommen. Er kam mit 12 Jüngern. Er wird mit einer Armee von Engeln kommen. Er kam, um Frieden zu bringen. Er wird kommen, um Krieg zu führen. Er erhielt eine Dornenkrone. Er wird eine Königskrone erhalten. Er kam als leidender Diener. Er wird als König der Könige und Herr der Herren kommen. Ja, zum Schluss befinden wir uns heute ja in einer ganz anderen Situation, mit der wir keiner von uns vor 2 Monaten gerechnet hat. Noch gibt es kein Gegenmittel für den Coronavirus. Für alle, die daran arbeiten, wünschen wir viel Erfolg. Aber für die schlimmste Krankheit, mit der alle Menschen infiziert sind, nämlich die Sünde, da gibt es ein Gegenmittel. Das Blut, das für uns bei der Kreuzigung Jesu Christi vergossen wurde. Er sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und er sagte, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wir heute, wir beten ihm an, denn er ist König und er allein kann retten. Lass uns beten. Ja, Herr, wir freuen uns über den König Jesus, der gekommen ist, der in diese Welt gekommen ist, der in Jerusalem reingekommen ist, um dort zu sterben und aufzuerstehen. Er regiert. Und weil er nach Jerusalem gekommen ist, konnte er dem Vater gehorsam sein und sein Leben geben. Und damit hat er die Schuld für unsere Sünden bezahlt. Und wir danken dir dafür. Herr, wir preisen dich. In Jesu Namen. Amen.